SRF 2 Kultur.
...2013, bislang wohl vor allem ein Wagner-Jahr. Und all das Wogen und Wallen um Wagner war ja schön und gut, aber fast ging darüber vergessen, dass da noch ein anderer Großer der Oper dieses Jahr seinen 200. Geburtstag feiert, Giuseppe Verdi nämlich. Geboren am 9. Oktober 1813. Oder doch erst morgen, am 10. Oktober. Meine Kollegin Patricia Moreno ist gerade in Italien, in einem Hotelzimmer in Turin und weiß es vielleicht genauer. Wann hat er denn nun Geburtstag, der Maestro? Patricia, heute oder doch morgen?
Ja, also questo rimane il gran misterio. Das las ich dazu gerade in einer italienischen Zeitung, das große Geheimnis. Also ich stelle mir vor, dass Verdi wohl in den letzten Stunden des 9. Oktober geboren wurde, ins Taufregister seines Heimatortes Le Roncole. Ich war da vor ein paar Tagen, das ist ganz in der Nähe von Parma. Da wurde er am 11. Oktober 1813 eingetragen. Und man hat die Kinder damals sehr schnell getauft, wegen der hohen Sterblichkeit, meist am Tag nach der Geburt, höchstens zwei. Allerdings die Entfernung zwischen Verdis Geburtshaus und der Kirche, das sind vielleicht 50 Meter höchstens, kann mir nicht vorstellen, dass da zwei Tage vergangen sein sollen.
Aber es heißt, Italien feiert dann seinen Geburtstag erst morgen, am 10.10.
Ja, also die großen Festivitäten, die finden tatsächlich überwiegend morgen statt. Es gibt zum Beispiel da eine feste Messe morgen in der kleinen Kirche, eben dieser Taufkirche von Le Roncole. Das wird groß vom italienischen Fernsehen, der Rai, übertragen. Aber in ganz vielen Orten in Italien steigen schon heute Verdi-Nächte, in Parma zum Beispiel. Verdi ist ja ein Sohn der Provinz Parma, da geht es ab heute Nachmittag los, dann die halbe Nacht durch. Da gibt es Verdi in allen Varianten, klassisch, Jazz, mit DJ. Nach Mitternacht gibt es eine Performance, an der eine hochbetagte Sopranistin beteiligt ist, die in der Casa Verdi lebt. Das ist das besondere Seniorenheim für ehemalige Bühnentiere, Bühnenmenschen, das Werk in Mailand gegründet hat. Und wenn ich dann schon auftrete, dann lieber im Schutze der Nacht, sagt die alte Dame. Und in Mailand veranstaltet die Scala einen Tag der offenen Tür und.
Italien steckt also im Verdi-Fieber sozusagen vom Schaft bis zur Stiefelspitze?
Ja, also es geht hier über die übliche Sonderbriefmarke hinaus. Die gibt es natürlich auch. Aber viele Städte und Kommunen, die haben heute große Leinwände auf den Plätzen stehen. Auf denen wird ein Geburtstagsfilm gezeigt. Den haben Studenten der Universität Bologna gedreht. Und der Film, der ging an sämtliche diplomatischen Vertretungen Italiens weltweit. Das ist ein sehr lustiges Ding. Zum Beispiel wird da die Stimme von Maria Callas mit der von Marilyn Monroe gekreuzt, mit dem berühmten Geburtstag. Ständchen, das Marilyn Monroe ja eigentlich für Kennedy gesungen hat. Und irgendwie scheint es, dass sich diesmal die jüngere Verdianer-Generation ausgetobt hat. Das Ganze ist irgendwie viel, viel verspielter. 2001, da war ja schon mal großes Verdi, ja, der 100. Todestag. Viel verspielter.
Inwiefern denn? Haben Sie ein paar Beispiele?
Ja, zum Beispiel eine App für Smartphones, die Verso Verdi App. Da kann man sich zum Beispiel beim Hören von Verdis Musik selber fotografieren. Die App analysiert einem dann den Gesichtsausdruck und misst einem den Glücklichkeitsfaktor.
Insgesamt klingt es jedenfalls so, dass Italien sich den Verdi-Geburtstag doch einiges kosten lässt.
Ja, einerseits ja, könnte man meinen. Andererseits habe ich mich durch die Spielpläne von Italiens Musiktheatern geklickt. Und da fällt auf, wie viele, und zwar auch wirklich ganz große Häuser, gar nichts machen. Das Teatro Massimo in Palermo zum Beispiel oder das Teatro San Carlo in Neapel, da klaffen große Löcher in den Plänen, auch in den Tagen heute Morgen. Und das mag nicht mit mangelnder Liebe zum Nationalhelden zu tun haben, sondern schlicht damit, dass Italiens Kulturkassen eigentlich zu leer sind für große Feiern.
Noch ganz kurz, wie feiert denn Patricia Moreno Verdis 200. Geburtstag heute in Italien?
Also ich bin jetzt in Turin und heute Abend ist große Saisoneröffnung an der Oper mit Verdi Simon Boccanegra. Ja, und dann werde ich natürlich in der Pause ganz stil echt mein Glas Prosecco auf den Maestro heben.
An und um seinen 200. Geburtstag wird Giuseppe Verdi natürlich vor allem als großer Opernkomponist gewürdigt. Aber Das Verdi-Bild hat noch viele andere Facetten, unter anderem politische. Verdi gilt als Komponist, der den Soundtrack zur italienischen Einigungsbewegung komponiert hat, zum Risorgimento. War Verdi ein politischer Musiker? David Schwab ist der Frage nachgegangen.
Italien in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Es brodelt. Die Idee, dass sich Italien befreien muss von seinen französischen und habsburgischen Herrschern, dass es zu einem geeinten Land werden soll, diese Idee wächst sich zur revolutionären Bewegung aus. Keine Musik bringt diese explosive Stimmung so unmittelbar zum Ausdruck wie die Opern Giuseppe Verdis, so will es das gängige Verdi-Klischee. Also war Verdi ein Politiker, ein Revolutionär sogar? Ganz so einfach ist es nicht, sagt der Verdi-Biograf Anselm Gerhardt, Musikwissenschaftler an der Uni Bern.
Wirklich politisch aus dem Fenster gelehnt hat er sich nie, hätte er auch nicht können, weil er sich damit jede Aufführungschancen bei den Theatern ruiniert hätte und die Theater waren in der Hand des Adels. Aber ein politisch denkender Mensch war er sehr wohl und er hatte offensichtlich republikanische Sympathien.
Ein politisch denkender Mensch, der seine Überzeugungen aber nicht in seine Opern einfließen ließ. Aber was ist mit all den Verdi-Opern, in denen es um Vaterlandsliebe geht, um die Befreiung von fremden Herrschern? Mit einem Chor wie Vapensiero zum Beispiel, der wie kein anderer die Sehnsucht nach der Heimat in Musik fasst. Nein, sagt Anselm Gerhardt, auch Vapensiero war keine verkappte Vereinigungshymne. Um Vaterland und Unterdrückung geht es da zwar, aber darum geht es auch in Dutzenden von anderen romantischen Opern, nicht nur bei Verdi. Und Verdi wollte seine patriotisch gefärbten Chöre kaum als politisches Statement verstanden wissen, diesen einen schon gar nicht.
Für Vapensiero würde ich das in der Tat ausschließen, weil alle frühen Äußerungen in der Kritik und von Verdi selbst akzentuieren den biblischen, den Psalmcharakter des Chores und nicht etwa den politischen.
Erst Jahre nach der Einigung Italiens wurde Verdi zu dem Komponisten des Risorgimento verklärt. Erst rückblickend wurden politische Aussagen in seine Opern hineininterpretiert, wurde Vapensiero zur heimlichen Nationalhymne. Verdi hat die Entstehung dieses neuen Verdi-Bildes noch erlebt und auch wenn es den Tatsachen nicht wirklich entspricht, dagegen gewehrt hat er sich nie. Im Gegenteil.
Er hat sie nach Kräften befördert, weil dieses Label eines Nationalkomponisten für ihn eine riesige Chance war. Und man kann ja sagen, er war der bedeutendste Italiener des 19. Jahrhunderts in der internationalen, aber am Ende auch in der nationalen Wahrnehmung.
Als Verdi 1901 starb, war das Image des politischen Komponisten endgültig gefestigt. Und es hat die wechselvolle Geschichte Italiens im 20. Jahrhundert unbeschadet überstanden, wie der Musikwissenschaftler Anselm Gerhardt unterstreicht.
Sehr auffällig ist, wie bruchlos dieser Verdi-Popolare, Verdi-Risorgimento-Mythos, den erst der Faschismus in dieser Überzeichnung zugespitzt hat, nach dem Zweiten Weltkrieg von der italienischen, aber auch von der deutschsprachigen Linken übernommen worden ist.
Der populäre Verdi, seine Vereinnahmung von links und rechts, von Faschisten und Kommunisten, kann man kritisch beleuchten. Kratzer am Verdi-Bild hat sie keine hinterlassen.
SRF 2 Kultur mit den Kulturnachrichten. Am Mikrofon ist Eva Pfirte. Philippe Chevron, Gitarrist der irischen Folk- und Punkband The Pogues, ist gestorben. Mit ihrem Debütalbum Red Roses for Me sorgte die Band 1984 für Furore. Markenzeichen der inzwischen über 30-jährigen Band ist eine Mischung aus irischen Trinkliedern und britischem Pop. Den größten kommerziellen Erfolg feierten The Pogues mit dem dritten Album If I Should Fall From Grace With God. Philippe Chevron litt seit längerem an Krebs. Er wurde 56 Jahre alt. Ein außergewöhnliches Kulturfestival plant das Schauspielhaus Bochum. Im kommenden Sommer soll mit This is not Detroit ein Festival stattfinden, das sich mit der bevorstehenden Schließung des Opel-Werks befasst. Zusammen mit der Organisation Urbane Künste Ruhr und unter Einbezug der Bürger möchte das Theater Ideen entwickeln, wie die Stadt trotz wirtschaftlicher Veränderungen lebenswert bleibt. Dabei gilt die Heimat des Mutterkonzerns Detroit als negatives Beispiel für den Verfall einer Stadt. Kurator Olaf Kröck sagte, auch wenn man nichts an den ökonomischen Grundvoraussetzungen ändern könne, gelte es sich mit künstlerischen Mitteln früh einzumischen.
SF2 Kultur schreibt Tagebuch. Unser Redaktionsteam ist bei der Frankfurter Buchmesse, die heute offiziell ihre Tore öffnet. Und jede und jeder aus dem Team liefert Eindrücke von der weltgrößten Buchmesse. Gestern Abend hat Literaturredaktorin Nicola Steiner zum ersten Mal ins Tagebuch geschrieben.
Schon bevor es morgen losgeht, wurde heute die 65. Frankfurter Buchmesse, für Insider die Messe, mit Trara eröffnet. Trara, das heißt sorgfältige Personen- und Taschenkontrollen von nicht allzu freundlichen Sicherheitsbeamtinnen und Beamten. Trara, das heißt viele schwarze Limousinen am Nebeneingang der Messe. Trara, das heißt zahlreiche Polizisten und Bodyguards, die auf den Direktor der Frankfurter Buchmesse und natürlich auch auf den deutschen Außenminister ein Auge oder zwei haben. Trara, das heißt viele Redner, lange Begrüßungen, knappe 2 Stunden Redezeit. Kurz, viel Tamtam. Ausnahme und Höhepunkt dieses Abends der Selbstbeweihräucherung war die Rede des brasilianischen Schriftstellers Luiz Rufato. Rufato selbst brauchte kein Trara, denn was er zu sagen hatte, war schlicht und ergreifend. Er pries sein Heimatland in allen Schattenseiten, die wir beim Gedanken an die Sonnenseiten Brasiliens, Caipirinha, weiße Strände, schöne Frauen, gern vergessen. Ein paradoxes Land, nannte Luiz Rufato seine Heimat. Auf der einen Seite die Lebensfreude der Menschen, der Fußball oder der Tanz Capoeira, auf der anderen Seite Gewalt, Kinderprostitution oder Drogenkartelle. Er rief in Erinnerung, dass in seiner Heimat Lesen Herrschaftswissen bedeute. Und Herrschaft ist hier buchstäblich zu verstehen, weil immer nur noch einige wenige Privilegierte lesen lernen. Er erzählte, wie er als Sohn von ungebildeten Analphabeten das große Glück im Lesen gefunden habe. Und er bekannte, dass er schreibe, um die Gesellschaft, in der er lebe, ein wenig besser zu machen. Und so skizzierte der Schriftsteller in wenigen Zügen, wie Lesen das Leben im Großen und im Kleinen verändern könne und erntete, zu Recht, stehende Ovationen. Hat die Literatur also wieder einmal alles gerettet, diesen Abend zumindest schon. Morgen geht es dann richtig los. Da öffnet die Messe Tür und Tor und mausert sich wie jedes Jahr zum Jahrmarkt der Eitelkeiten. Über Brasilien oder Literatur wird dann keiner mehr ein Wort verlieren.
Die einen rücken mit dem Messer an, die anderen mit der Spraydose oder mit Farbe und Säure. Da wird geworfen und gesprüht, zerfleddert, zerfetzt und mitunter auch geschossen und geköpft. Immer wieder werden Kunstwerke zur Zielscheibe von Attentaten. Die Londoner Tate Britain Gallery zeigt jetzt Beispiele aus 500 Jahren Ikonoklasmus im Königreich. Titel der Ausstellung: Art Under Attack, Kunst unter Beschuss. Zu sehen ist viel Kaputtes, Bruchstücke als Zeugen von Fanatismus, Hass und Gewalt. Walter Bonacker aus London.
Die Schau beginnt mit dem dunkelsten Kapitel in Sachen Kunstfeindlichkeit auf der Insel der Reformation. Der Streit Heinrich des VIII. Mit dem Papst mündete in einen Bildersturm gegen den Götzendienst der Kunst. Ziel der Angriffe waren Kirchen und Klöster. Laut Schätzungen fielen dem Kulturkampf 90% von Englands mittelalterlichen Kunstschätzen zum Opfer. Hier eine verstümmelte Madonna, daneben zertrümmerte Kirchenfenster und verkohlte Stundenbücher. 3 Beispiele unter vielen. Vom Ikonoklasmus der Glaubenskrieger geht es weiter zu den Denkmälern, den, je nach Perspektive, provokantesten Symbolen staatlicher Autorität und Unterdrückung. Die Enthauptung eines Reiterstandbilds Georg III. Durch Truppen George Washingtons in New York 1776 und die Sprengung der Nelson-Säule in Dublin 1966 durch Anhänger der IRA. Beide Aktionen werden ausführlich dokumentiert. Aber man fragt sich, was hat Denkmalsturz mit Kunst zu tun? Sehr viel, finden die Ausstellungsmacher. Religion und Politik, sie seien die Hauptantriebskräfte für Bilderkriege aller Art. Auch die Suffragetten, die 1914 in London ein Porträt des amerikanischen Schriftstellers Henry James und die Rockaby-Venus von Velázquez mit dem Fleischerbeil attackierten, machten Politik mit der Kunst. Die militanten Amazonen kämpften für das Wahlrecht für Frauen. Und wo ließ sich dieser Protest besser und bildkräftiger inszenieren als in zwei absoluten Männerdomänen, im Museum und in der Welt der Malerei? Dass die böse Geschichte außer dunklen auch hellere Seiten hat, zeigt sich zum Ende der Schau bei der zeitgenössischen Kunst. Hier geht es um das kreative Potenzial des Destruktiven, um Spielformen wie Aktion, Aneignung und Transformation. Dazu nur ein Beispiel. Die Bilderserie One Day You Will No Longer Be Loved des britischen Künstlerduos Jake und Dinos Chapman. In gewohnt subversiver Manier attackieren die Brüder konventionelle historische Porträts durch Übermalung. Die Gesichter der Porträtierten sind zu makabren Grimassen entstellt, im Zustand fortschreitender Verwesung. Prätentiöser Verewigungskitsch in der Malerei wird hier zum Symbol für Vergänglichkeit und Zerfall, nach dem Motto: Nicht nur das Leben, auch die Kunst ist kurz. »Please do not touch« steht auf dem Schild daneben, aber, und das wissen auch die Kuratoren, selten klang dieses »Bitte nicht berühren« so ironisch wie hier und jetzt. Die Tate wird froh sein, wenn bis Januar sich alle daran halten.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung wirft heute einen Blick auf die Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs, Eva Pfirter.
Ja, und dabei geht es nicht nur um den Ersten Weltkrieg, sondern um die Parallelen zu heute. Und diese sind ziemlich offensichtlich. Wie vor 100 Jahren besteht auch heute eine komplexe, multipolare Mächtestruktur. Und genau wie in den Jahren vor Kriegsausbruch 1914 wirkt auch die heutige Weltmacht USA müde und erschöpft. Diese Thesen formuliert der australische Historiker Christopher Clarke in einer neuen Monographie. Clarke ist überzeugt, dass die Vorphase des Ersten Weltkrieges heute ganz anders wahrgenommen werde als noch vor 30 oder 40 Jahren und wirft deshalb mit «Die Schlafwandler» einen frischen Blick auf die Zeit vor 1914. Und die Parallelen aus heutiger Sicht sind wirklich erschreckend. Die Krise vom Sommer 1914, die in den Krieg führte, wurde nämlich von Selbstmordattentätern ausgelöst. Diese gehörten einer Organisation namens Schwarze Hand an. Sie waren radikal nationalistisch und pflegten einen Kult von Opfer, Tod und Rache. Ähnlich wie Al-Qaida heute war die Schwarze Hand an kein bestimmtes Land gebunden, sondern orientierte sich supranational. Und sie unterhielt schwer zu durchschauende Beziehungen zu verschiedenen Regierungen. Taumeln wir also Schlafwandlern gleich einer ähnlichen Katastrophe wie 1914 entgegen? Diese Frage bleibt unbeantwortet. Einmal mehr wird aber deutlich, dass ein Blick zurück nötig ist, um die gegenwärtige Krisensituation richtig einordnen zu können. Heute zu lesen in der FAZ.
Und die Basler Zeitung, die befasst sich heute mit unserem Riechorgan.
Ja, genau. Und das ist ganz schön faszinierend. Denn rund 20 Millionen Riechnervzellen sind bei einem gesunden Menschen am Werk. Eingebettet in eine Schleimhaut fangen winzige Ausstülpungen Moleküle auf und melden weiter, was ihnen da begegnet ist. Falls denn alle Rezeptoren einwandfrei arbeiten. Denn, was erstaunlich und wenig bekannt ist, es gibt unglaublich viele Riechstörungen. Und die können einem die Lust am Leben ganz schön verderben. Dazu gehören die mangelhafte Riechfähigkeit, auch Hyposomie genannt, und die Hypersomie, also die Überempfindlichkeit auf gewisse Gerüche. Auch sehr unangenehm kann die Phantosomie. Wer daran leidet, riecht etwas, das gar nicht vorhanden ist. Weil die Riechstörungen zahlreich und komplex sind, bietet die Hals-Nasen-Horn-Klinik in Basel sogar eine Riechsprechstunde an. Da wird dann abgeklärt, ob die Riechstörung hormonbedingt durch einen Unfall oder durch eine Virusinfektion ausgelöst wurde. Übrigens, Frauen riechen in jedem Sinne besser als Männer. Möglicherweise hänge das auch damit zusammen, dass sie für Düfte mehr Worte finden. Heute zu lesen in der Basler Zeitung.
Brasilien. Das ist nicht nur Warten auf die Fußball-WM im nächsten Jahr. Brasilien ist dieses Jahr bereits Ehrengast an der Frankfurter Buchmesse. Eine gute Chance, um die Literatur des Landes kennenzulernen. Unser Buchtipp darum heute einer brasilianischen Autorin gewidmet. Literaturredaktorin Susanne Sturzenegger hat sich mit ihr beschäftigt.
Adriana Lisboa ist 43, sie kommt aus Rio de Janeiro und lebt heute in den USA. Sie ist Musikerin, Übersetzerin und dazu hat sie noch 10 Bücher geschrieben. Im Roman «Der Sommer der Schmetterlinge» erzählt sie eine Familiengeschichte mit zwei weiblichen Hauptfiguren, den Schwestern Clarice und Maria Ines. In der Familie gibt es ein dunkles Geheimnis und die ältere Schwester Clarice fühlt sich irgendwie schuldig.
Sie war sich sicher, dass ihre Mutter sie nicht liebte. Vielleicht, weil sie etwas getan hatte. Etwas sehr Hässliches und Verdammenswertes, an das sie sich nicht einmal erinnerte. In den ersten Jahren oder sogar in den ersten Monaten ihres Lebens. Diese Mutmaßungen kamen sehr früh auf. Zu einer Zeit, in der das Offensichtliche noch nicht offensichtlich war und verborgen hinter der Tür wartete wie ein Raubtier. Vorher. Lange davor.
Ein Ereignis in der Kindheit hat die beiden Schwestern fürs Leben geprägt. Worum es geht, das wird im Buch lange nicht verraten. Auch in der Familie spricht man nicht darüber, denn was man verschweigt, das ist nicht passiert. Doch die jüngere Maria Ines hat es mal beobachtet.
Sie schaut. Dann fallen ihr die Zypressenzapfen aus den Händen. Sie möchte die Augen schließen, um die Zeit zurückzudrehen. In diesem Moment geht die Sonne unter, aber die hereinbrechende Nacht unterscheidet sich von allen bisherigen. Es ist eine Nacht, die tot geboren wird. Die Zapfen rollen über den frisch gebohnerten Boden und eine Träne des Schmerzes und der Angst rollt über die gesunden Wangen des Mädchens, das jetzt die Flucht ergreift, immer noch auf Zehenspitzen. Aber nicht mehr, weil es für den Beruf als Ballerina übt. Jetzt will es vermeiden, dass es gehört wird. Es will nicht, dass die anderen wissen, dass es weiß.
Es will nicht, dass die anderen wissen, dass es weiß. Erst nach dem Tod der Eltern können die erwachsenen Frauen über das Unsagbare sprechen. Adriana Lisboa erzählt die Geschichte mit Rückblenden und diese sind kunstvoll verwoben mit Momentaufnahmen aus der Gegenwart. Erst nach und nach werden die Lücken gefüllt und man erfährt, was passiert ist. Ohne, dass Lisboa die Tat explizit beschreibt und ohne, dass sie die verbotene Sache beim Namen nennt. Der Sommer der Schmetterlinge ist ein starkes Buch über die Unmöglichkeit des Wegsehens und des Vergessens. Die Autorin hat viel Gefühl für die Sprache und mit Worten malt sie zarte Bilder. Und das funktioniert auch in der deutschen Übersetzung sehr gut.
Adriana Lisboas Roman heißt «Der Sommer der Schmetterlinge». Erschienen ist er beim Aufbau Verlag. Enno Petermann hat ihn vom brasilianischen Portugiesisch ins Deutsche übersetzt.
100 Sekunden Wissen.
Waldteufel. Er gehört zu den Waldgeistern und ist mit den Elben, Wichteln und Zwergen verwandt. Ein recht harmloser Zeitgenosse. Von wegen, weiß Florian Hauser.
Nein, nicht harmlos. Er ist böse und zottig. Und er hat früher immer von armen Waldbewohnern Essen gestohlen. Verjagen konnte man ihn nur, wenn man ihm ganz heißen Brei hingestellt hat. Dann verbrannte er sich den Mund und verschwand heulend und schreiend zwischen den Bäumen und hat sich wahrscheinlich neue Gemeinheiten überlegt. Ganz übel aber und ganz unheimlich soll es geklungen haben, wenn er so fluchend und schreiend durch den Wald rauschte. Was für ein Glück, dass ein findiger Mensch einmal, oder war es ein Erfinder von Kinderinstrumenten, dass der einmal einen Stab genommen hat, oben eine Kerbe ringsrum machte, die Kerbe mit Kolophonium einschmierte, eine Schnur dran machte, also eine Schlaufe, die über diese Kerbe rutscht, und das andere Ende der Schnur an einer kleinen Trommel befestigte. Das Reibgeräusch der Schnur in der Kerbe überträgt sich aufs Trommelfell, wird verstärkt und klingt so. Und fertig ist der Waldteufel. Gar nicht mehr unheimlich, sondern irgendwie herzig. Wie ein kleines Teufelchen, das böse sein will, aber es nicht schafft. Und der Waldteufel hat seit seiner Erfindung in grauer Vorzeit richtig Karriere gemacht, zum Verspotten eines unheimlichen bösen Geistes, zum Verjagen von Vögeln in Weinbergen, zum Vergnügen der Fassnächtler und zur Freude kleiner Kinder zwischen Spanien und Dänemark, die an Silvester von Haus zu Haus ziehen, herumlärmen und Süßigkeiten fordern, wenn das der echte Waldteufel draußen bei den dunklen Tannen wüsste.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.